HR Info. Netzwelt.
Facebook startet eine eigene virtuelle Netzwährung, die heißt Libra und sie soll ab dem nächsten Jahr auf den Markt kommen. Damit könnte das Einkaufen im Netz noch einfacher werden, etwa so wie das Schreiben einer SMS. Was steckt dahinter? Welche Ziele hat Facebook und welche Gefahren lauern vielleicht für uns, die wir Facebook und WhatsApp und vielleicht auch künftig Libra nutzen? Das ist unser Thema heute in HR Info Netzwelt mit Udo Langenohl. Die Nachricht vom Aufbau einer virtuellen Facebook-Währung hat in der vergangenen Woche die Finanzwelt ganz schön kräftig durcheinandergewirbelt. Nicht nur in Europa, sondern vor allem auch in den USA am Stammsitz von Facebook im Silicon Valley. Dort ist unser Korrespondent Markus Schuler zu Hause und an ihn die Frage, Markus, wie funktioniert dieses Libra eigentlich?
Libra wird eine digitale Geldbörse sein, die man als App auf seinem Smartphone installieren kann. Man braucht dazu aber kein Facebook-Konto. Der Konzern wird die Funktionalität aber auch in seine Messenger-App und in WhatsApp einbauen. Vermutlich wird man dann an Geldautomaten oder in Supermärkten und Tankstellen das Geld eintauschen können, also zum Beispiel von Euro in Libra.
Was unterscheidet denn Libra vom bisherigen Kryptogeld wie Bitcoin?
Ja, die neue Währung will stabil sein, also keinen Kursschwankungen wie zum Beispiel bei Bitcoin ausgesetzt sein. Dazu wird Libra an große Währungen wie Euro, Dollar und Yen gekoppelt. Und hinter Libra steckt nicht nur Facebook, sondern auch gleich 28 weitere Unternehmen, unter anderem Mastercard, Visa, PayPal, eBay und Uber. Wichtiger Unterschied zum normalen Geld: Nicht eine staatliche Zentralbank, wie also zum Beispiel die Europäische Zentralbank, entscheiden über die Ausgabe von neuem Geld, sondern eben diese privaten Unternehmen. Und Sitz der neuen Gesellschaft ist übrigens Genf in der Schweiz.
Markus, was sind eigentlich Kryptowährungen und wie sicher sind die?
Die bislang bekannteste Kryptowährung, das ist Bitcoin, die gibt es seit 2009. Die Idee hinter einer Kryptowährung ist, digitales Geld herauszugeben, das nicht von Staaten oder Zentralbanken kontrolliert wird. Libra wird auf der Blockchain-Technologie basieren, damit ist Betrug angeblich ausgeschlossen. Aufgebaut wird Libra übrigens von David Marcus, das ist der ehemalige Chef von PayPal.
Letzte Frage, Markus, was verspricht sich Facebook von Libra?
Zwei Dinge sind da meiner Meinung nach wichtig. Facebook bekommt mit Libra noch mehr Daten über uns. Es sieht dann nämlich, an wen und für was wir unser Geld ausgeben. Schon jetzt weiß Facebook über seine Nutzer extrem viel. Und zum Zweiten, Facebook startet in ein neues Geschäftsfeld. Es macht den Banken Konkurrenz. Langfristig, so sagen Experten, könnte das für die Banken zu einer echten Bedrohung werden.
Unser Korrespondent Markus Schuler hat uns auf den Stand der Dinge gebracht. Was ist Libra? Was will Facebook damit erreichen? An der Börse in Frankfurt hat die Nachricht von einer eigenen Facebook-Währung für ziemlich viel Aufregung und Furore gesorgt. Die Börsianer versprechen sich viel davon, sagt unser ARD-Börsenkorrespondent Konrad Busen.
Für viele Anleger ist die Sache klar. Libra wird ein Renner. Man kann es sehen beim Aktienkurs von Facebook. Der ist seit Anfang dieses Monats um fast 20% in die Höhe gestiegen. Wenn nur ein paar hundert Millionen der weltweit 2,7 Milliarden Facebook-Nutzer ein- oder zweimal mit der geplanten neuen Währung zahlen, dann wäre das für den Konzern ein Riesengeschäft.
I believe that it should be as easy to send money to someone as it is to send a photo.
Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Geld zu versenden sollte so einfach sein, wie ein Foto zu verschicken. Facebook als Währungshüter? Daniel Saurenz, Analyst bei Feingold Research.
Es ist natürlich wichtig, dass das alles ein großes Vertrauen hat beim Kunden. Und da ist die Frage, ob Facebook da der richtige Ansprechpartner ist.
Facebook hat sich datenschutzmäßig alles andere als mit Ruhm bekleckert. Datenschutzsensible Kunden aber, sie finden sich vor allem in der alten Welt. Bei uns in Europa etwa, wo fast jeder ein klassisches Bankkonto hat, Kreditkarten. Und viele Leute eher skeptisch sind gegenüber neuen Technologien. In Afrika ist das anders, weiß Daniel Saurenz.
Ich möchte hier meinem Bekannten in Addis Abeba in Äthiopien Geld überweisen. Dann muss ich das bis jetzt teuer machen, zum Beispiel über Western Union. Dann kann ich das natürlich innerhalb dieses Facebook-Netzwerks verschicken. Und wenn man sich es anschaut, Facebook, WhatsApp, Instagram, da sind natürlich auch mehrere Generationen in diesem Facebook-Konzern vereint. Das bedeutet, ich hole da schon eine gute Nutzergruppe und Anzahl ab.
Eine Globalisierungsstory ist die Facebook-Währung Libra. Kein Wunder, dass weltweit Hüter der klassischen Währung aufgeschreckt sind.
Wenig Skepsis, eher viel Zuversicht bei den Börsianern, was den Aufbau einer eigenen Kryptowährung von Facebook angeht. Aber Es klang schon an, ganz ohne Aufsicht sollte das, was Facebook da vorhat, nicht vonstatten gehen. Das meint auch der Bundesbankvorstand Joachim Würmeling, mit dem unsere HR-Bankenexpertin Ursula Mayer gesprochen hat.
Herr Würmeling, die Internetkonzerne, die dringen auch immer stärker in unser Finanzsystem vor, bis ins Innerste. Jetzt haben wir ja diesen Vorstoß von Facebook auf dem Tisch, eine eigene neue Digitalwährung Libra ins Leben zu rufen. Hat Sie das überrascht, als Sie das gehört haben?
Naja, so richtig überrascht hat es mich nicht, weil die Lobbyisten von Facebook durchaus bei uns schon vorstellig geworden sind, wie auch bei anderen Notenbanken auf der Welt. Was mich allerdings überrascht und ein Stück weit auch fasziniert, ist die Ambition, mit der Facebook an dieses Projekt geht. Es kann schon zu einer umwälzenden Entwicklung führen im Finanzsystem, muss es aber nicht.
Also vielleicht mal vorneweg, kann man da wirklich von einer Währung sprechen?
Es ist eigentlich keine Währung, sondern es ist der Versuch von Facebook, sich zwischen die Zentralbanken und den Verbraucher zu schieben. Am Ende müssen sie ja mit einer staatlichen Währung die Libras kaufen. Insofern setzt es auf staatlichen Währungen auf und ist nicht selbst eine Währung. Aber wir können das Tierchen auch nicht anders benennen, weil es eigentlich durch alle Kategorien fällt, die wir so im Bereich Währung, Zahlungsverkehr, Banken und so weiter haben.
Also wir behelfen uns mal mit dem Titel Währung, auch wenn Sie es nicht ganz als solches ansehen. Aber wenn die Privatwirtschaft so einen Schritt geht, ist das irgendwie beängstigend auch für Sie als Aufseher?
Private Tauschmittel sind ja nicht verboten. Sie können auch gegen Zigaretten tauschen, wie das mal der Fall gewesen ist. Und auch digitale Tauschmittel sind nicht verboten. Den Begriff Währung würde ich trotzdem vermeiden, weil es halt das Staatliche assoziiert. Und hinter diesem Tauschmittel steht halt nicht der Staat, da steht nicht die Garantie des gesetzlichen Zahlungsmittels, da steht keine Stabilitätspolitik eines Eurosystems dahinter, sondern ist halt der private Versuch, ein digitales Tauschmittel auf den Markt zu bringen. Die Erfahrung seit Hunderten von Jahren Geld ist allerdings, dass private Währungen am Ende immer an der Gier der Emittenten gescheitert sind.
Bezahlen mit WhatsApp, Messenger, können Sie sich das persönlich auch vorstellen? Behagt Ihnen so eine Vorstellung? Nutzen Sie auch Facebook-Dienste?
Ja, selbstverständlich bin ich selbst auch Facebook- und WhatsApp-Nutzer. Wie behaglich mir dabei zumute ist, darauf kommt es vielleicht nicht so sehr an. Wir als Bundesbank stehen solchen Innovationen im Prinzip offen gegenüber und wir wollen uns als Bundesbank einer solchen Entwicklung auch nicht entgegenstellen. Allerdings werden wir diejenigen sein, die sehr genau darauf schauen, welche Risiken damit verbunden sind.
Vielleicht mal ganz konkret, wenn dieses Projekt dann steht, da gibt's ja schon Vermutungen, das könnte dann Kriminellen nutzen, dass sie schmutziges Geld waschen können. Es könnte zur Terrorismusfinanzierung dienen. Datenschutzprobleme könnte es geben. Haben Sie sich damit schon beschäftigt? Ist das wahrscheinlich, dass Libra wirklich solche Gefahren birgt?
Das hängt von dem regulatorischen Rahmen ab, den wir setzen. Auch solche Tauschmittel unterliegen den Kontrollanforderungen für Geldwäsche, jedenfalls in der Europäischen Union. Es müssen Vorkehrungen geschaffen werden, damit nicht illegale Gelder über diesen Weg in den Kreislauf eingeschleust werden. Was den Datenschutz angeht, haben wir in der EU auch die Datenschutzgrundverordnung. Es gibt Anforderungen an kritische Infrastrukturen. Also wir haben überall kleine Elemente von Aufsicht, die dort auch irgendwie wirken. Aber die wirken halt nur auf einzelne Teile dieses hochkomplexen Systems. Und wir haben im Grunde kein Instrument, das Ganze in den Blick zu nehmen.
Und was machen Sie jetzt?
Die Schwierigkeit besteht natürlich darin, dass diese Libra nirgendwo beheimatet ist. Das heißt, es gibt kein Recht, was vollständig auf das Ding anwendbar ist. Der Fonds, bei dem die Libra gekauft werden, soll in der Schweiz sitzen. Die Wallet, wo die Libra gespeichert werden, soll in den USA sitzen. Das Ganze wird von Facebook betrieben in den USA. Die Libra werden verkauft von Intermediären, die überall unterwegs sind. Ja. Und am Ende sollen es die 2,4 Milliarden Facebook-Nutzer auf der ganzen Welt nutzen. Und es gibt eben bis zum heutigen Tag keinen globalen Aufseher für sogenannte Big Techs. Und vielleicht ist dieses Projekt ein guter Anlass, über solche Strukturen einfach mal nachzudenken.
Jetzt schließe ich einfach mal daraus, was Sie sagen, dass das auch für Sie als Aufseher große Herausforderungen mit sich bringt, diese neue, womöglich global genutzte Währung Libra tatsächlich auch gut zu beaufsichtigen. Ist das so? Sind Sie da gefordert? Ist das vielleicht auch fast eine Überforderung?
Wir sehen uns als Bundesbank hier sehr stark gefordert, weil wir hier natürlich sowohl Aufgaben im Bereich des Zahlungsverkehrs haben, wie in der Bankenaufsicht, wie in der Geldpolitik. Wir betreiben selbst stark IT und deswegen wollen wir uns in diese schwierige Arbeit auch intensiv einbringen. Wir sind auch Mitglied einer Arbeitsgruppe, die letzte Woche gegründet wurde, der 7 größten Industrienationen, die sich explizit dieses Themas annehmen wird. Das heißt, die globale Aufseher-, Regulierer-, Zentralbankgemeinschaft arbeitet jedenfalls an einer konstruktiven Antwort auf dieses Projekt.
Wie könnte die denn aussehen? Könnte es womöglich am Ende sogar ein Verbot geben?
Es ist in der Tat so, dass zum Beispiel in Südkorea Bitcoins verboten sind. Wir halten das aber nicht für den richtigen Weg. Denn es ist eine Finanzinnovation, die zu einer bequemen Zahlungsweise führt, die zu mehr Wettbewerb im Bereich Banken- und Zahlungsverkehr führt, die auch vielen Menschen auf der Welt womöglich erstmals Zugang zu solchen Zahlungsinstrumenten eröffnet. Und deswegen fänden wir es verkehrt, mit einem Verbot an ein solches Projekt heranzugehen. Wir sollten dafür sorgen, dass es so aufgesetzt wird, dass die Risiken beherrschbar sind. Aber dafür müssen wir noch einigen Gehirnschmalz aufwenden, damit das gesichert ist.
Und Sie haben ja auch von den Auswirkungen bereits gesprochen auf unser Finanzsystem, auf die Banken, auf die Finanzstabilität. Wie schätzen Sie denn die Risiken tatsächlich ein, die mit der Währung einhergehen?
Also was nicht passieren darf, ist, dass ohne jede Aufsicht, ohne jene Beteiligung von Zentralbanken und Regulierern einfach so ein System in die Welt kommt und den Eroberungszug antritt. Weil dann wären wir tatsächlich auf dem Weg in den wilden Westen der Geldwirtschaft. Den haben wir aber eigentlich vor 200 Jahren schon hinter uns gelassen, als nämlich staatliches Geld das private Geld ersetzt hat.
Aber ein Internetgeld im Internetzeitalter, das ist jetzt nicht so abwegig. Warum macht die Bundesbank sowas nicht einfach selber?
In der Tat denken wir seit Jahren darüber nach, ob wir den Euro auch digital zur Verfügung stellen wollen. Bisher haben wir davon abgesehen, weil die Bedeutung von diesen Kryptowährungen so gering war. Es gibt aber noch andere gute Gründe, die dagegen sprechen. Ein wichtiger Grund ist der, dass dann natürlich viele Menschen ihr Geld nicht mehr bei den Banken aufs Bankkonto legen, sondern den digitalen Euro in ihrem Wallet halten. Und das würde das Finanzsystem ganz grundlegend verändern, weil dieses Geld steht den Banken dann nicht mehr zur Verfügung, um es auszuleihen an Leute, die Häuser kaufen wollen, die ein Auto kaufen wollen, aber auch die investieren wollen. Das heißt, es bestünde die Gefahr, dass das Bankensystem ganz grundlegend in Frage gestellt würde. Bisher haben wir die Notwendigkeit nicht gesehen, dieses Risiko einzugehen.
Digitale Währungen waren ja bisher eher ein Randphänomen. Denken wir mal an die Bitcoins, die waren ja die bekanntesten. Bitcoins hat die Bundesbank ja bisher toleriert, haben dann natürlich die Aufseher auf die Kursschwankungen hingewiesen und daraus hat ja Facebook jetzt auch gelernt und gesagt, bei uns soll es das nicht geben. Unsere Währung soll stabil sein, gedeckt sein, soll sich schnell tauschen lassen in andere Währungen, Euro, Dollar, Yen. Das klingt doch aber eigentlich seriöser. Überzeugt Sie das nicht als Aufseher?
Der große Unterschied zwischen Bitcoin und Libra ist tatsächlich, dass ein realer Wert dahinter steht. Das ist bei Bitcoin nicht der Fall und bei Libra soll ja praktisch der Gegenwert in klassischen gesetzlichen Währungen hinterlegt werden. Das ist ein echter Fortschritt, das ist aber auch ein Stück weit der Versuch, sich auf die Stabilität der gesetzlichen Währungen zu stützen, um die Vertrauenswürdigkeit von dieser Libra herzustellen. Insofern ist das tatsächlich ein Fortschritt. Allerdings muss man sehen, dass je nachdem, was für eine Verbreitung dieses Zahlungsmittel entwickelt, riesige Vermögen dort entstehen. Denn wenn ganz, ganz viele Menschen ganz, ganz viele Euro, Dollar und Yen in Libra tauschen, dann sind auf der anderen Seite gigantische Portfolios, die angelegt werden müssen, was zur Folge haben könnte, dass Facebook einer der maßgeblichen Akteure auf den internationalen Finanzmärkten ist. Und spätestens da muss irgendwie eine Kontrolle her.
Wenn wir einen Ausblick wagen, kommt jetzt diese neue Währung Libra oder eher nicht?
Zunächst mal ist es eine unternehmerische Entscheidung, wann sie ein neues Produkt auf den Markt bringen. Aber es ist natürlich auch eine Entscheidung von Aufseher und Regulatoren, wann sie und wie sie dort einschreiten. Am Ende ist es an Facebook, die vielen Bedenken, die jetzt von uns und auch von anderen geäußert werden, zu zerstreuen, denen zu begegnen und Sicherheit gegenüber denjenigen herzustellen, von denen sie erwarten, dass sie die Libra nutzen.
Vielen Dank für das Gespräch.
HR Info. Wer es hört, hat mehr zu sagen.
Hier ist HR Info Netzwelt. Im Beitrag von Konrad Bosen haben wir gehört, dass die Börse sehr positiv auf die Pläne von Facebook zu einer eigenen Kryptowährung für das Netz reagiert hat. Experten aus der Banken- und Finanzbranche gehen mit der Idee von Facebook und seinen Partnern kritischer um. Der Bundesbankvorstand Joachim Würmeling erhofft sich eine globale Antwort auf die Pläne des Tech-Giganten Facebook, steht der Idee aber grundsätzlich offen gegenüber. Gerhard Schick ist promovierter Volkswirt, ehemaliges Mitglied des Bundestages für die Grünen und er hat im vergangenen Jahr die Nichtregierungsorganisation Bürgerbewegung Finanzwende gegründet. Unter anderem als Reaktion auf die 10 Jahre zurückliegende weltweite Finanzkrise, die seiner Meinung nach zu wenig und viel zu laxe Konsequenzen in der Finanzwelt hatte. Herr Schick, haben Sie die Pläne von Facebook überrascht oder ist das, was der IT-Riese da plant, die logische Konsequenz seiner weltweiten marktbeherrschenden Stellung im Netz?
So ganz konnte es nicht überraschen. Wir sehen ja, dass chinesische Unternehmen durchaus in die Richtung gehen. Mit Apple Pay gibt es eine ähnliche Entwicklung bei einem anderen großen Internetkonzern. Aber das konkrete Projekt ist natürlich dann trotzdem in seiner Ausgestaltung etwas völlig Neues und damit muss man sich auseinandersetzen.
Wenn, sagen wir mal, nur 100 Millionen der fast 3 Milliarden Facebook- und WhatsApp-Nutzer mittelfristig in dieses Bezahlsystem einsteigen, dann sind wir doch wieder da, wo wir für rund 10 Jahren mal waren. Da haben wir einen globalen Banken- oder Finanzriesen, der so groß ist, dass er keinesfalls pleite gehen kann. Ist das richtig?
Das ist genau eines der Probleme, die wir da sehen. Dass nämlich da eine private Firma ein solches Machtpotenzial bekommt, dass sie unentbehrlich wird für das Funktionieren von Finanzmärkten und damit das Erpressungspotenzial, was man mit dem Begriff too big to fail umschreibt, also zu groß, um pleite gehen zu können, dass das dann nicht nur bei Banken besteht, wie wir das jetzt schon kennen und leider immer noch nicht gelöst haben, sondern dass neue Unternehmen wie Facebook auch sich in diese Situation reinbegeben.
Wie sollten denn die internationalen Finanzsysteme, die Notenbanken, darauf Ihrer Meinung nach reagieren? Wie sollten die damit umgehen?
Meines Erachtens müssen die Notenbanken ihr Währungsmonopol auch durchsetzen jetzt und Facebook daran hindern, hier die marktbeherrschende Stellung, die Facebook im Social-Media-Bereich hat, jetzt auch noch auszudehnen. Das gibt eine solche Möglichkeit, unsere Daten zusammenzuführen und eine solche Machtposition, das hat in privaten Händen nichts verloren. Das ist nicht mehr kontrollierbar.
Jetzt sagt Facebook, Herr Schick, wir sind nicht vergleichbar mit Bitcoin, mit den vielen anderen am Markt agierenden und teilweise sehr volatilen Kryptowährungen. Denn Libra ist an einen Währungskorb gekoppelt. Die Kunden könnten sich im Netz der Währung sicher sein. Teilen Sie diese Auffassung?
Das Argument ist nicht völlig falsch von Facebook. Tatsächlich ist es ja ein Währungskorb, der dahinter steht. Die Schwankungen sind damit nicht wie bei Bitcoin zu erwarten. Und von daher vom Design her, die haben sich schon was dabei gedacht, wie sie das aufziehen. Und ich glaube, dass es durchaus attraktiv sein könnte für viele Nutzerinnen und Nutzer. Denken Sie gerade an Auslandsüberweisungen, zum Beispiel bei Migranten an ihre Familien oder so. Da kann man das wesentlich günstiger machen, als die heutigen Angebote sind. Und deswegen glaube ich, für Nutzer kann es attraktiv sein. Aber das muss man sich ja trotzdem überlegen, ob damit eine gefährliche Gesamtkonstruktion entsteht.
Facebook sagt, für uns ist Datenschutz ganz wichtig. Alles ist anonymisiert, gut verschlüsselt, sicher vor dem Zugriff unbefugter Dritte. Nun wissen wir aber, im Netz ist eigentlich, Herr Schick, fast gar nichts sicher. Trauen Sie Facebook? Trauen Sie dieser Behauptung?
Ich traue der nicht. weil ich befürchte, dass das Renditeinteresse aus diesen Daten dann irgendwann mal was zu machen durchschlägt. Und auch schon bei dem Zusammenschluss Facebook und WhatsApp bei der Übernahme ist es ja so, dass nicht alle Versprechen so ganz sauber eingehalten worden sind. Von daher ist da großes Misstrauen angebracht. Und das würde eben die Machtkonzentration noch verstärken, wenn man sowohl die Social-Media-Informationen als auch die Zahlungsinformationen hat.
Herr Schick, kaum war bekannt geworden, was Facebook da plant. Da wurde auch schon herumorakelt, dass sich diese Netzwährung Libra prima eignen wird, um Steuerbehörden zu umgehen, um Schwarzgelder zu waschen. Warum?
Also ist es nicht so, dass da etwas völlig anderes entsteht im Bereich Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Und da ist auch manche Befürchtung vielleicht ein bisschen übertrieben, weil es ja schon, man kann zwar mit Pseudonym dann handeln, so ist der Plan, aber es soll ja eigentlich eine Kontrolle am Eingang geben. Und es gibt auch eine gewisse Nachvollziehbarkeit. Trotzdem sehe ich die Gefahr, wenn das, was man heute mit Bargeld sozusagen im engeren Umfeld machen kann, wenn man das dann auch international machen kann, wenn die Transaktionskosten sinken und wir wissen eben von Bitcoin, wo es ja auch sozusagen eigentlich Nachvollziehbarkeit gibt, dass am Eingangspunkt in das System durchaus eben eine Gefahr von Geldwäsche ist, das ist da konkret beobachtet worden, das sehe ich auch bei Libra diese Gefahr und deswegen, ja, da muss man sehr aufpassen, dass das nicht Möglichkeiten schafft.
Aus all dem, was Facebook, was die an dem Libra-Konsortium beteiligten Firmen und Finanzdienstleister an Daten von uns sammeln, lässt sich doch mit einfachsten mathematischen Verfahren ein sehr tiefes sogenanntes Scoring-System entwickeln. Also Facebook weiß ja immer genau, wo wir sind und was wir kaufen. Facebook weiß ja ohnehin auch schon mehr von den Nutzern als die von sich selbst. Das ist ein geflügeltes Wort. Sehen Sie denn da eine Gefahr?
Das ist genau der Punkt. Also es werden ja auch heute schon viele Daten gesammelt von Versicherungsgesellschaften und natürlich haben Zahlungssystemanbieter wie jetzt die Kreditkartenunternehmen und so, die haben auch wahnsinnig viele Daten von uns. Aber bei Daten ist immer die Gefahr, je mehr kombiniert werden kann, desto größer ist die Möglichkeit, den Kunden komplett zu durchschauen, wie er ist und was er vorhat und das und ihn zu beeinflussen. Und deswegen meine ich, wir müssen da eine Schneise haben zwischen den realwirtschaftlichen Unternehmen und den Finanzdienstleistungsunternehmen. Es sollten da nicht alle Daten zusammengeführt werden können.
Nun heißt es, Libra würde sich prima eignen, um Drittweltstaaten die Finanzierung von Projekten, den Aufbau von Infrastruktur jenseits der Auflagen von IWF und Weltbank zur Verfügung zu stellen. Das war ja unter anderem an der Börse ein Thema, das haben wir vorhin gehört. Halten Sie das für realistisch?
Also das ist zum einen ja mal eine schlechte Nachricht in Bezug darauf, dass manche Standards, die die Weltbank hat, im ökologischen oder sozialen Bereich ja sinnvolle Standards sind, damit es nicht Projekte sind, die den Ländern und den Menschen in den Entwicklungsländern auch noch schaden. Insofern wäre eine Umgehung problematisch. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt das Zahlungssystem die entscheidende Hürde ist für Investitionen in zum Beispiel afrikanische Staaten. Da sind andere Sachen wichtiger. Das scheint mir nicht das zentrale Argument zu sein. Aber was natürlich richtig ist, ist, es werden internationale Überweisungen und Zahlungen erleichtert. Ich sehe den Vorteil aber vor allem eher bei kleineren Überweisungen, nicht so sehr im großen Bereich von unternehmerischen Investitionen.
Zum Schluss, Herr Schick, die Frage, was wird denn übrig bleiben von den Banken und Finanzsystemen, mit denen wir aufgewachsen sind, die über Jahrhunderte unser Verständnis von Kreditwesen, von Sparen und Geldausgeben geprägt haben, wenn das Netz ständig neue und virtuelle Finanzprodukte und Ideen ausspuckt? Trauen Sie sich da eine Prognose zu?
Die Digitalisierung ergreift alle Lebensbereiche und so wie das Handelssystem, also wie wir einkaufen durch Amazon massiv verändert worden ist, wird es auch im Finanzdienstleistungsbereich sein. Und das ist im Grunde genommen jetzt auch nicht schlecht. Wenn ich jetzt diese Facebook-Währung kritisiere, heißt es nicht, dass ich Digitalisierung im Finanzbereich generell ablehne. Da gibt es ja auch viele Vorteile. Die Frage ist nur, schaffen wir da neue Probleme, neue Machtkonzentration, wachsen uns da Dinge über den Kopf? Aber ich halte es nicht für unmöglich, dass wir in den nächsten Jahren uns mit einer deutschen Bank vielleicht gar nicht mehr groß auseinandersetzen, weil sie entweder sehr klein geworden ist oder gar nicht mehr existiert und dass die wichtigen Zahlungsdienstleister, mit denen wir uns auseinandersetzen, Unternehmen sind, die wir heute mit der Finanzwelt noch gar nicht so wirklich in Verbindung bringen oder die es noch gar nicht gibt. Da wird sich wahnsinnig viel tun, das wird sehr viel verändern. Und wenn wir die Regeln richtig setzen, dann kann es auch für Verbraucherinnen und Verbraucher zum Guten werden. Aber dann müssen die Regeln eben auch richtig gesetzt werden.
Gerhard Schick, der Vorstand der Nichtregierungsorganisation Bürgerbewegung Finanzwende aus Berlin, zu den Plänen von Facebook, eine eigene Kryptowährung mit dem Namen Libra ins Netz zu stellen. Und das war HR Info Netzwelt. Die Sendung gibt's als Podcast zum Abonnieren in der ARD Audiothek oder zum Downloaden unter hrinforadio.de. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.